Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Alles klar, gut, vielen Dank. Tschüssi.
Ja, können wir so machen.
So, ja, jetzt hört man mich. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen in den letzten Endspurt der Buchmesse und auch mein letzter Vortrag auf dieser Messe in diesem Jahr oder auf dieser Leipziger Buchmesse heute. Herzlich willkommen zu der nächsten halben Stunde. Tücken und Fallen im Verlagsvertrag. Ich habe mir das so gedacht, wir machen das, um nicht nur einen Monolog hier zu führen, auch ein bisschen im Gesprächscharakter. Wenn Sie Fragen haben, dass Sie mir auch Fragen stellen können zu dem Thema. Und dass ich nicht nur alleine immer präsentiere, sondern es ein bisschen lockerer wird auf diese Weise. Gerade jetzt zum Ausklang der Messe ist es, glaube ich, ganz schön. Und weil ich dann auch auf Ihre Fragen konkret eingehen kann. Ich habe es mir so gedacht, dass ich als erstes ein wenig zu der Initiative selber was sage und danach auf konkrete Tipps, was Autoren so beachten sollten, wenn sie Verlagsverträge unterzeichnen. Also dieses ist eine Veranstaltung von Verlag. Mein Name ist Tobias Kiewit. Ich bin selber vom Beruf Rechtsanwalt und auch Vorstandssprecher des Bundesverbandes junger Autoren und Autorinnen. Wir haben unseren Stand auch hier sofort schief gegenüber. Und wir vertreten vor allem junge Autoren. Jung meint nicht das Alter, sondern jung meint, wer noch jung als Autor tätig ist. Wir haben vor 10 Jahren und als Aktionsbündnis für faire Verlage, Verlag, da sehen Sie das Logo auch, gegründet. Das Aktionsbündnis für faire Verlage ist ein Zusammenschluss von den Schriftstellerverbänden in Deutschland, dem Verband Deutscher Schriftsteller NVERDI mit uns und mit den Kollegen in Österreich und der Schweiz. Und wir klären dort auf über unseriöse Machenschaften von Verlagen oder auch sogenannten Verlagen, die überhaupt keine sind. Wir erleben das hier auch auf der Messe, auch auf dieser Messe, dass es Unternehmen gibt, die sich Verlag bezeichnen, aber tatsächlich überhaupt kein Verlag sind. Nämlich die Unternehmen, die gerne damit werben, Verlag sucht Autor oder auch Manuskripte willkommen. So sieht man das in manchen Hallen, an manchen Ständen. Und diese Unternehmen sind in der Regel Pseudo-Verlage oder auch Druckkostenzuschussverlage. Die lassen sich von Autoren bezahlen für eine Leistung, die sie im Ergebnis auch bekommen könnten, wenn sie in eine Druckerei gehen, ganz normal. Eigentlich sind es Druckereien und keine Verlage, denn Verlag, der Begriff Verlag, kommt von Vorlegen. Der Verlag legt Geld vor für eine Leistung, von der er überzeugt ist, dass er die an die Leser bekommen kann. Eine Leistung des Autors, eine künstlerische Leistung eben. Und nicht, dass der Autor Geld bezahlt für eine Dienstleistung eines Verlages. Also die kehren das Verlagsprinzip eben um. Verlag kommt von Vorlegen und sie kehren dieses Prinzip um und lassen sich von den Autoren vorher bezahlen. Und es ist in der Regel so, dass sie dann später kaum noch ein Interesse haben, das Buch großartig zu bewerben. Oft fehlt es auch im Lektorat, weil sie haben ja ihre Unkosten schon gedeckt und ihren Gewinn schon eingefahren oder auf jeden Fall ihr Risiko extrem minimiert, damit einen Flop zu landen. Deswegen haben sie in der Regel dann kein Interesse mehr. Diese Unternehmen geben sich auch gerne schöne Namen. Und wenn so ein Unternehmen Fischer heißt, heißt es noch lange nicht, dass es S. Fischer ist, sondern es kann auch jemand anderes sein, wenn da ein anderer Buchstabe vorsteht. Ich möchte hier gar nicht unbedingt Namen nennen. Es gibt auch ein Unternehmen, das sich mit dem Namen Goethe schmückt, was da sehr stark nach außen auftritt, dass man denkt, das wäre was Seriöses. Auch eine Verlagsgruppe, eine Frankfurter Verlagsgruppe muss nicht unbedingt die Frankfurter Verlagsanstalt sein. Also all solche Namensähnlichkeiten, wo man so denkt, das müsste was Seriöses sein, da steckt oft Bauernfängerei hinter. Es gibt auch ein Unternehmen, das hat im Logo eine Eule. Das könnte auch Ullstein sein. Also man macht bewusst, und haben auch Gerichte entschieden, dass man da wirklich bewusst täuschen möchte und Leute in die Irre führen möchte. Da haben wir auch in den Jahren auch Gerichtsentscheidungen erstritten, dass man das auch so behaupten darf. Weil diese Unternehmen sind auch sehr klagefreudig. Jede Kritik, die man gegen dieses Geschäftsmodell anbringt, führt dazu, dass man auch damit rechnen muss, Klagen zu bekommen. Auch wir haben damit leider zu tun gehabt. Schon im Vorfeld, als wir dieses Aktionsbündnis für faire Verlage gegründet haben, haben wir Klageandrohungen bekommen, dass wir das nicht gründen dürften. Und wir haben auch, als man gemerkt hat, dass wir nur Verbraucherschutz letztlich machen und nichts anderes, noch nicht mal Namen nennen, hat man uns versucht, durch persönliche Drohungen, Drohschreiben und dann später auch mit Diffamierungen übelster Art dann mundtot machen zu wollen, indem man eine Website geschaltet hat, literaturverbrechen.org, wo man dann als persönlich als Literaturverbrecher diffamiert wurde, aufs Übelste zum Beispiel, dass man ins persönliche Umfeld auch an Arbeitgeber herangetreten ist, um da wirklich Kritiker mundtot zu machen im privaten Umfeld. Da haben ja auch Klagen viele geführt in den Jahren, auch Schmerzensgelder mussten da gezahlt werden und wir machen da auch weiter. Es ist zum Glück jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, weil wir eben viele Schmerzensgelder auch eingeklagt haben, dass diese Unternehmen wissen, dass sie sich damit den Falschen angelegt haben. Aber dennoch ist es leider so, dass diese Unternehmen weiterhin existieren, immer noch. Und deswegen geht unsere Arbeit da auch weiter. Das Aktionsbündnis für faire Verlage ist, wie gesagt, jetzt 10 Jahre, am 23. Mai 2008 gegründet. Und Sie können sich auch gerne mal die Website anschauen, Verlag.info. Ich habe sie da oben angeschrieben. Die wird am 23. Mai nochmal ganz anders aussehen, diese Website. Sie wird einen deutlichen Service-Charakter bekommen. Auch wir möchten Sie auch einladen, wenn Sie Verlagsverträge vorliegen haben, dass Sie uns die schicken. Wenn Sie Fragen haben, unseriöse Verträge wollen wir immer gerne sehen. Wir sind da gerne behilflich, Ihnen dann auch Ihnen einen Tipp zu geben, ob man das unterzeichnen kann oder nicht. Wir können jetzt nicht im Detail immer jeden Verlagsvertrag einzeln, jeden Passus durchgehen, aber wir können Ihnen schon mal eine erste Richtung geben. Wenn Sie Mitglied in Autorenverbänden sind, können wir auch ein bisschen mehr leisten. Was Sie aber so tun können, das möchte ich Ihnen so ein bisschen auch an die Hand geben in diesem Vortrag. Wenn Sie einen Verlagsvertrag also haben von unseriösen Verlagen, wo Sie was bezahlen sollen, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, Hände weg davon, so einen Vertrag auf keinen Fall unterzeichnen. Sobald Sie selber in Vorleistung für eine Leistung treten sollen, würde ich den Vertrag sofort zerreißen, wegwerfen und auf keinen Fall unterzeichnen. Es gibt auch diese Fälle, wo man einen verdeckten Druckkostenzuschuss zahlen soll. Das sind solche Fälle, dass man eine Mindestabnahme vereinbaren soll. Man nimmt 500 Exemplare selber ab. Auch sowas würde ich nicht machen in einem Vertrag. Das gehört sich einfach nicht. Ich schätze mal, hier sitzen alles Autoren. Ist das richtig? Sie haben also alle... Hat jemand schon einen Verlagsvertrag unterzeichnet? Hat da jemand Erfahrung? Ein paar... Die meisten stehen noch so davor vom ersten Verlagsvertrag. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ich erlebe das ja auch immer wieder, die Leute kriegen irgendwann ihren ersten Verlagsvertrag im Briefkasten und er liegt da und man ist heilfroh. Endlich ein Verlagsvertrag. Ist oft ja so, dass man da auch lange hinfiebert. Es ist ja selten der Fall, dass es sofort beim ersten Mal klappt. Das ist aber ganz normal. Ja, also nicht denken, das wäre... muss unbedingt an meinem Manuskript liegen, das sei so schlecht. Es gibt ja auch immer diese, das ist ja bekannt, diese Rowling mit ihrem Harry Potter, der mehrmals abgelehnt worden ist. Das kann in der Tat einfach so sein, dass die Verlage noch nicht erkannt haben, dass es ein gutes Manuskript ist oder dass es einfach daran liegt, dass die Verlage es einfach nicht reinpasst zu der Zeit ins Verlagsprogramm. Ein Jahr später hätte es vielleicht gepasst. Also ist ganz normal, irgendwann liegt dieser Vertragsvertrag vor und dann ist die Freude immer riesengroß und jetzt heißt es immer, was ist zu tun. Da rate ich ganz dringend dazu an, auf keinen Fall diesen Verlagsvertrag sofort zu unterzeichnen, sondern ihn zu prüfen. Das kann man aber auch selber tun, da muss man nicht sofort einen Anwalt einschalten, auch wenn ich mich da, oder viele Anwälte sich sicherlich freuen, aber sofort tätig werden sie dürfen, aber das kann jeder selber machen und das möchte ich so ein bisschen aufführen, worauf man achten sollte. Man sollte als erstes sich den Normvertrag besorgen. Den Normvertrag oder auch Rahmenvertrag oder Mustervertrag genannt, den findet man auf der Website des Verband Deutscher Schriftsteller in Verdi. Das ist der Deutsche Schriftstellerverband, mit dem wir eng zusammenarbeiten und auch dieses Aktionsbündnis gemeinsam gegründet haben. vs.verdi.de ist die Website, ohne www davor, vs.verdi.de. Da finden Sie diese Musterverträge oder auch Rahmenverträge genannt, Normverträge. Diese Normverträge sind ausgehandelt worden mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist der Verlegerverband. Auch auf der Website vom Börsenverein finden Sie diese übrigens auch. Und zwar gibt es den schon seit 40 Jahren, diesen Normvertrag. Man hat den immer wieder mal revidiert, erneuert, zuletzt 2014, weil vor 40 Jahren kannte noch niemand die E-Books, die digitalen Rechte. All das ist in der aktuellen Fassung auch berücksichtigt. Und diese Verträge, dieser Normvertrag gilt als Mindeststandard. Mit Verlage, die Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels sind, sind auch dazu verpflichtet, diesen Vertrag zu anzuwenden. Ob es im Einzelfall immer geschieht, ist eine andere Frage, aber Sie sind dazu verpflichtet. Jetzt empfehle ich erstmal jedem Autor, sich seinen Vertrag, den man bekommen hat, mit dem Normvertrag nebeneinander zu legen und jeden Satz erstmal abzugleichen. Ob das identisch ist. Ist ein Verlagsvertrag völlig anders aufgebaut, dann wäre ich schon mal sehr, sehr skeptisch und würde ihn wahrscheinlich im Zweifel ablehnen. Aus dem einfachen Grunde, jeder Verlag, der weiß, dass es den Normvertrag gibt, wer das nicht weiß, der, also nach 40 Jahren muss man das wissen, das ist Standard, das ist gültige Regel, das weiß jeder. Also das ist dann wohl ein sehr seltsamer Verlag, der das nicht weiß. Normvertrag, darauf muss dieser Vertrag basieren. Oft ist es in der Regel so, dass einfach mal so ein Satz fehlt aus dem Normvertrag. Der Verlag hat einfach mal so ein paar Dinge da rausgestrichen oder ein bisschen anders formuliert, was verändert. Und diese Stellen, die müssen Sie jetzt ausfindig machen, denn in der Regel ist es nicht zu Ihrem Vorteil da reingekommen, geändert worden. Der Verlag, der bietet Ihnen ja diesen Verlagsvertrag an. Theoretisch denkbar wäre ja auch, dass Sie als Autor hingehen würden und einen Verlagsvertrag dem Verlag anbieten würden. Theoretisch denkbar wäre es, aber in der Praxis läuft es ja genau andersherum. Die Verlage kommen und diese Verlagsverträge schließen die mit ganz vielen Autoren ab, immer mehr oder weniger gleich. Es sind eigentlich nichts anderes als allgemeine Geschäftsbedingungen, kann man schon fast sagen. Und diese Verträge, jetzt finden Sie heraus, an welchen Stellen ist er anders, kreuzen es am besten mit dem Textmarker an und dann werden Sie skeptisch und fragen, warum ist es anders? Und dann würde ich immer als erstes den Verlag fragen, warum ist es anders? Oder auch eben sich schlau machen. Und ich gebe Ihnen mal so ein paar Punkte, wo man drauf achten sollte, wo so ein paar neuralgische Punkte sind. Das ist einerseits im Normvertrag oder der Paragraph 2, da geht es um die Rechteübertragungen. Da passieren oft Fehler, die man vermeiden kann. Beispielsweise, also da ist ein riesenlanger Katalog, der geht über knapp 2 Seiten, da stehen alle Rechte, die man abgeben kann, drauf. Printrecht, das normale Hauptrecht, E-Book-Rechte, die ganzen digitalen Rechte stehen da stehen Hörbuchfassungen, Übersetzungsrechte, Merchandising-Rechte stehen da jetzt auch drin. Gerade für Kinderbücher ist es ja oft relevant, diese Fälle, dass man nochmal seinen Titelhelden gerne auch als Plüschtier herausgeben möchte oder wie auch immer, diese Merchandising Aktion, so wie oder auch Übersetzungsrechte, Verfilmungsrechte, die stehen da alle drin. Und jetzt ist zu überlegen, muss man diese Rechte dem Verlag wirklich von vornherein alle abgeben? Es gibt ja diesen klassischen Fall des Janosch, manch einmal ist der Fall vielleicht bekannt, diese Tigerenten, der hat diese Rechte mal abgegeben vor vielen Jahrzehnten. Und heute kennt ihn ja jeder, diese Tigerenten, diese kleinen, die sind ja überall abgedruckt, da kriegt er keinen Cent für. Die Rechte sind einmal weg und er könnte damit heute Millionär werden, eigentlich mit diesen Merchandising-Rechten. Muss man diese Rechte unbedingt von vornherein dem Verlag geben? Das ist die Frage. Und die Frage ist ja auch immer, zu welchen Konditionen. Und ich würde die buchfernen Rechte im Regelfall, man kann das jetzt nicht allgemein beantworten, weil es auch immer im Einzelfall hängt, was Sie jetzt gerade für ein Projekt haben, aber im Regelfall würde ich die Buchfernrechte wie Verfilmungsrechte, Übersetzungsrechte oder auch die Merchandising-Rechte erstmal bei mir behalten und gar nicht unbedingt dem Verlag geben. Ein Verlag, der auch keine E-Books macht, der muss vielleicht auch nicht unbedingt die E-Book-Rechte haben. Da genau überlegen, welche Rechte möchte ich wirklich überhaupt abgeben momentan. Und die anderen erstmal noch bei mir behalten. Die kann man ja immer noch später dem Verlag übergeben, wenn der Verlag sagt, er möchte jetzt mal was machen, er möchte gerne noch ein paar schöne Plüschtiere daraus machen und sieht da was, dann kann man ja immer noch abgeben. Aber man muss sich immer wieder bewusst sein, Rechte, die man abgibt, die sind weg und zwar im Zweifelsfall 70 Jahre bis über den Tod hinaus. Das heißt, wir werden die Rechte nicht mehr wiederbekommen und unsere Erben werden auch noch Spaß damit haben. Dauert länger als jede Ehe letztlich. Rechte sind einmal weg und sie zurückzubekommen ist gar nicht so einfach im Einzelfall. Also deswegen überlegen, welche Rechte man überhaupt wirklich abgeben möchte. Das ist dieser Paragraph 2 im Verlagsvertrag. Ich möchte aber auch ein bisschen auf Fragen eingehen. Wenn dazu schon irgendwie Fragen sind, immer einfach nur Finger hoch, dann komme ich auch gerne mit dem Mikrofon und beantworte das gerne. Wichtig ist dann in Verlagsverträgen, je konkreter, desto besser. Dann gibt es auch später weniger Streitfälle. Beispielsweise das Erscheinungsdatum möglichst konkret festlegen. Nicht nur reinschreiben im Laufe 2018, sondern konkretes Datum Oktober oder Oktober, November 2018. Möglichst konkret. was auch Vorteile hat, wenn das später nicht eingehalten wird, könnte man den Verlag auch nochmal unter Verzug setzen. Man hat es nämlich leider immer wieder, dass ich auch so Projekte, gerade so bei kleineren Verlagen, landen die bei mir öfter mal so auf dem Tisch, die verzögern sich nochmal ein bisschen die Verträge. Der Verlag veröffentlicht es nicht rechtzeitig und dann kann man unter Verzug setzen, nochmal eine Nacherfüllung fordern, nochmal eine Frist setzen von 4 Wochen oder 6 Wochen. Und wenn das dann immer noch nicht der Fall ist, hat man auch Möglichkeiten, wieder mit durch Kündigungsrechte aus dem Vertrag rauszukommen. Vielleicht hat man sich ja bis dann auch anders überlegt, hat gemerkt, mit dem Verlag ist doch nicht viel los. Es wird später nur noch Probleme geben. Dann hat man durch diese Möglichkeit sich eröffnet, auch wieder rauszukommen. Sonst ist man ja, wie gesagt, diese 70 Jahre über den Tod hinaus da drin. Deswegen würde ich mir diese Chance einfach nicht vergeben. Deswegen würde ich da immer ein konkretes Erscheinungsdatum auch vereinbaren und das möglichst konkret. Es muss jetzt nicht auf den Tag genau sein, aber doch so Oktober 2018. Das würde ich dann schon so konkret machen. Ein weiterer Punkt ist, ich muss auch so ein bisschen die Uhr im Blick behalten, weil ich gerade gehört habe, dass wir danach wieder eine Veranstaltung haben, ist das Honorar. Das ist ein Punkt, über das man ja immer sehr ungern einerseits spricht, weil es da um Geld geht und das doch immer noch ein sehr plastisches Beispiel ist und die Leute eigentlich die meisten Fragen dazu haben, was kann ich überhaupt fordern für mein Werk. Da gibt es aber auch gute Möglichkeiten, das rauszufinden. Und zwar gibt es die gemeinsamen Vergütungsregeln für belletristische Werke. Die kann man auch im Internet herausfinden, die stehen da. Die gemeinsamen Vergütungsregeln sind nämlich vereinbart worden, auch wieder vom Verband Deutscher Schriftsteller, mit einigen Verlagen. Einige größere Verlage sind dabei, auch einige kleine. Da hat man sich mal geeinigt und die gelten als Richtschnur. Sie sind natürlich nicht gesetzt, sie sind nicht in Stein gemeißelt, die gelten natürlich jetzt nicht allgemeingültig und müssen so eingehalten werden, aber sie gelten als angemessenes Honorar. Vor den Gerichten, wenn man darüber streitet, ist es ein angemessenes Honorar, gilt das so als angemessen. So, da gilt Hardcover 10% und bei Softcover, wir sind jetzt erstmal nur im Printbereich, ist es gestaffelt zwischen 5% und 8%, je nach Höhe der Auflage, das ist dort vereinbart. Manche kleinen Verlagen verzeihen natürlich auch was weniger, das muss man dann immer im Einzelfall verhandeln, aber man hat schon mal eine Richtschnur, was kann man fordern. So, wichtig ist, dass da der Netto-Ladenpreis steht, 10% beim Hardcover beispielsweise Netto-Ladenpreis und dass da nicht Netto-Verlagsumsatz steht. Und das mache ich an einem Beispiel deutlich. Durch ein so ein Wort, das schleicht sich immer mal wieder in so Verträgen ein. Bei mir landen diese Verträge ja auch, weil ich für Autoren auch diese Verträge verhandle oder die überprüfen soll oder weil es später Streitfälle gibt. Da sehe ich diese Verträge ja ständig. Und es ist dann so, dass dieses Wort mal eben dazu führt, dass man sein Honorar halbiert hat. Nur durch ein einziges Wort. Das fällt vielen gar nicht auf. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Wir haben 10 Euro kostet ein Buch im Handel. Das ist jetzt leichter zu rechnen. In der Praxis ist es ja eher 9,90 Euro oder so. Aber wir sagen jetzt mal 10 Euro im Handel. Im Buchhandel würde man 10 Euro dafür bezahlen. Wir haben eine Buchpreisbindung. Und davon gehen 7% ab. Sind wir bei 9,35 Euro. Von diesen 9,35 Euro, wir sagen, es ist ein Hardcover und wir hätten jetzt mal vereinbart 10%, ist leichter zu rechnen, kriegt man also dann 94,94 Cent Honorar. Das ist nach dem Netto-Ladenpreis. Wenn da jetzt aber steht Netto-Verlagsumsatzpreis, dann würde die Rechnung anders gehen, wieder 10 Euro. Umsatzsteuer ab, 9,35 Euro. Davon verdient der Buchhandel ungefähr die Hälfte, sagen wir mal. Manchmal sind es 40%, Amazon 55. Wir sagen jetzt mal 50%, ist leichter zu rechnen. Bleiben also jetzt noch ungefähr 4,80 Euro. Und von den 4,80 Euro, das ist das, was der Verlag bekommt, davon nochmal 10% sind, dann nur noch 48 Cent. So, statt 94 Cent, 48 Cent, mal eben halbiert durch ein einziges Wort im Vertrag. Also da muss Netto-Ladenpreis stehen. Theoretisch können Sie natürlich auch vereinbaren Netto-Verlagsumsatzpreis und dann machen Sie einfach die doppelte Menge, statt 10% 20%. Klar, können Sie auch machen. Theoretisch ist das auch denkbar, dann kommt es ja ungefähr aufs Gleiche wieder heraus. Es gibt so ein paar Verlage, die das gerne so wollen. Kann man sich im Zweifel dann auch darauf einigen. Dennoch bin ich ein Verfechter des Netto-Ladenpreises, weil es einfach leichter zu rechnen ist für uns Autoren. Wir wissen, wie viel das Buch kostet. Es kostet immer gleich viel, Buchpreisbindung. Wir können es selber ausrechnen. Wir müssen nur wissen, wie viele Bücher sind verkauft worden und können selber uns das ausrechnen. Wir wissen aber nie, zu welchen Konditionen hat der Verlag das an welchen Buchhandel mal abgegeben. Können das schwerer nachverfolgen, wenn es dann mal irgendwann Unklarheiten gibt, muss man wirklich noch einen Wirtschaftsprüfer einschalten, ob das wirklich so ist, ob der Verlag richtige Auskunft erteilt hat. Das ist dann einfach umständlicher. Für einen Autor ist es eigentlich andersherum leichter, den Nettoladenpreis. Darum würde ich grundsätzlich dazu tendieren, immer den Nettoladenpreis zu vereinbaren. Aber wie gesagt, zur Not kann man sich durch Verdopplung des Satzes dann auch anders einigen. Also es gibt so ein paar Verlage, die wollen das aus irgendwelchen buchhalterischen Gründen so. Das muss man im Einzelfall immer besprechen. Nur wie gesagt, dass man das Problem weiß und dass man nicht mal eben die Hälfte des Honorars verschenkt. Ein weiterer Punkt ist, wie die Abrechnungen selber laufen. Da vereinbart man am besten entweder im Halbjahresrhythmus, das ist der Optimalfall, zum 30.06. und 31.12. Viele Verlage machen das aber nur einmal jährlich, zum 31.12., dass die Honorare ausgeschüttet werden. Die werden nicht sofort am 31.12. ausgeschüttet, sondern 3 Monate später. Der Verlag hat schon noch 3 Monate Zeit, weil er ja noch Remittenten bekommt vom letzten Jahr und nicht weiß, und weil er die Buchhaltung machen muss und weil er das im Zweifel für hunderte Autoren machen muss, muss er nicht am 31.12. Auskunft erteilen, aber bis zum 31. März muss er Auskunft erteilen, wie viele Bücher sind verkauft worden, wie viel Autorenhonorar ist angefallen. Und es muss auch dann bis zum 31. März gezahlt sein. Wenn das nicht geschieht, auch da wieder unter Verzug setzen, anmahnen, gibt es manchmal halt auch das Problem bei manchen Verlagen. In der Regel funktioniert es aber auch. Ich kriege ja immer die Problemfälle nur auf den Tisch und irgendwann denke ich ja immer so, es gibt nur Problemfälle, aber die Regel ist schon so, dass alles auch prima läuft. Also nur man sollte vorher wissen, dass eben es auch wirklich prima läuft. Wo kann man dafür beitragen, dazu beitragen, dass es dann auch prima läuft? Ja, die Frage der Haftung ist immer noch ein Thema. Es ist auch, ich glaube, Paragraph 5 im Normvertrag, die Frage der Haftung. Da gebe ich immer Autoren mit auf den Weg. Ich kann das jetzt nur immer so schematisch hier anreißen. Ich mache auch ganze Workshops zu dem Thema. Da kann man das im Detail noch mal viel stärker besprechen. Bei der Haftung ist es so, dem Verlag immer wieder auch darauf, auf Unklarheiten hinzuweisen. Es kommt mir immer wieder mal vor, dass Persönlichkeitsrechtsverletzungen auftreten könnten. Man hat einen Roman geschrieben und jemand anderes könnte sich daran wiedererkennen in diesem Roman. Es gab ja diesen bekannten Fall Esra von Maxim Biller, diesen Roman. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht dann später auch entschieden, wie das da ist, wo der Maxim Biller über eine Geschichte geschrieben hat, einen Roman geschrieben hat, wo es um seine ehemalige Freundin und seine Familie geht und wo sich dann die Mutter dieser Freundin, die fast Schwiegermutter quasi, sehr negativ dort behandelt gefühlt hat und sich wiedererkannt hat in diesem Roman. Und dass dann auch gegen den Gibo und Jomwitsch eine Klage, Verlag, auch ein Klageverfahren gelaufen ist und man das dann ja auch untersagt hat, dass dieses Buch nicht vertrieben werden darf. Es gab ja so ein paar, die in den Handel gekommen sind, die sind richtig wertvoll geworden. Es kam dann eine einstweilige Verfügung und ab seitdem ist es nicht mehr im Buchhandel erhältlich, aber wenige Exemplare sind ja noch irgendwo im Umlauf, die sind, glaube ich, richtig im Wert gestiegen, weil es halt so gesehen ein verbotenes Buch jetzt ist. Also da muss man immer extrem aufpassen. Wie sieht es bei der Haftung aus? Den Verlag von vornherein darauf hinweisen, da könnte eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein. Lieber im Zweifel ein bisschen mehr hinweisen, wenn man das nicht weiß. Dann soll der Verlag das selber prüfen, wie es ist. Nur wenn man ihn gar nicht in Kenntnis setzt, ist es immer ein bisschen schwierig. Im Vertrag muss drinstehen, so steht es auch im Normvertrag, dass der Verlag dafür haftet, was da drin steht. Wenn er es veröffentlicht, haftet er auch dafür. Wenn da drin steht, der Autor soll dafür haften, dann sofort Finger weg davon, das ist unseriös. Grundsätzlich haftet schon der Verlag dafür. Der Autor hat natürlich Mitwirkungspflichten, wenn es mal zu einem Prozess kommt, dass er auch dann mitwirkt, aber er hat kein wirtschaftliches Risiko, das darf er nicht haben. Es kehrt sich allerdings dann um, wenn der Autor in der Tat dem Verlag nicht informiert hat darüber, dann könnte der Verlag auch Schadensersatz vom Autor verlangen. Ob er es dann im Zweifel tut, ist dann immer eine andere Frage, aber es kann passieren. Deswegen dem Verlag unbedingt auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen hinweisen und das auch so machen, dass man es nachweisen kann, dass man es getan hat, nicht nur mal eben so mündlich. Das erinnert in ein paar Jahren niemand mehr. Und man kann es nicht nachweisen, sondern das schriftlich tun. Per Einschreiben ist natürlich eine Möglichkeit, aber es reicht letztlich auch per E-Mail. Einfach den Lektor fragen, wie sieht es eigentlich aus? Ich habe an der und der Stelle in meinem Roman Zweifel. Das könnte vielleicht, da könnte sich jemand wiedererkannt fühlen. Wie sehen Sie das, Lektor? er soll darauf antworten, dann hat man ja den Nachweis, man hat ihn in Kenntnis gesetzt, er hat ja sogar noch darauf geantwortet, der Lektor. Und dann hat auch der Verlag das Problem später und man nicht selber. Ähnlich bei Plagiaten sowieso, bei Plagiate sollte man erstmal gar nicht tun. Also da es stellt sich eigentlich vor allem bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen dieses Problem. So, wir sind auch gleich schon, das ist ein Punkt, jetzt habe ich aber noch keine Fragen. Wenn Fragen sind, einfach mal hoch, ne? Also ansonsten stehe ich auch gleich noch zur Verfügung für Fragen. Vielleicht noch ein Punkt mit der Verramschung, da würde ich noch gerne darauf hinweisen wollen. Bei der Verramschung, das ist Paragraph 9 im Normvertrag, ist dem Verlag möglichst schwer zu machen, verramschen zu dürfen, also verramschen und makulieren. Makulieren heißt eben, dass ein Buch, wenn es aus dem Vertrieb rausgenommen werden soll, dass es günstiger wird, dass es abverkauft wird, dass dann wieder Buchpreis eingestampft und es wird ganz günstig gemacht. Und verramschen heißt, dass es dann, das Verramschen und Makulieren ist dann, dass es dann vollständig vernichtet wird. Das möglichst schwer dem Verlag machen, das kann man ganz einfach in der Form tun, dass man dem Verlag im Verlagsvertrag konkret aufgibt, ab wann er verramschen und makulieren darf. Indem man beispielsweise sagt, wenn in den letzten 2 Jahren weniger zum Beispiel als 50 Exemplare verkauft worden sind, erst dann darf makuliert und verramscht werden. Also es ist möglichst schwer dem Verlag da machen. Da ist auch nochmal so eine Stelle, da kann man gut verhandeln. Und da würde ich immer wieder darauf hinweisen. Ich glaube, ist schon der Nächste da, ne? Genau. Deswegen würde ich dann auch sagen, wenn noch Fragen sind, gerne an uns wenden. Ich würde nochmal ganz eindringlich die Website Verlag Info darauf hinweisen wollen, sich die anzuschauen, vor allem nochmal ab dem 23. April, wenn die völlig anders aussehen wird, da wird ein starker Servicecharakter auch auf der Website zu erkennen sein. Und ansonsten stehen wir auch für Fragen, stehe ich noch zur Verfügung. Ich gehe jetzt auch nochmal an den Stand zurück, D515 hier schief gegenüber. Wenn jemand also Fragen hat, dann sehr gerne. Und wenn man einfach jetzt beherzigt, dass es den Normvertrag gibt, und wenn man beherzigt, dass man verhandelt, nicht nur einen Verlagsvertrag annimmt, so wie er ist, sondern auch verhandelt und weiß, so ein bisschen so eine Idee davon hat, wo man verhandeln kann, an welchen Stellen, dann glaube ich, ist mit diesem Vortrag schon ein bisschen was erreicht. Und wenn man vor Pseudo-Verlagen und Druckhausen-Schluss-Verlagen die Hände weghält und das ein bisschen weiter erzählt, dann ist mein Ziel völlig erreicht heute. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.